Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Kaya und Sami Molcho in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Molcho, was haben Sie an Körpersprache wissen?
An Körpersprache wissen?
Ja.
Sehr viel sogar. Ich glaube, wenn du 7 Jahre lang mit einem Mann auf Tournee bist und mit einem Mann 40 Jahren lebst, habe ich gesaugt wie ein Schwamm. Ich kann dir nicht genau sagen, welche Sachen, aber zum Beispiel in unserem Beruf heute, Gastronomie, habe ich enorm gelernt. Wenn jemand zu mir kommt, seine Schritte, seine Bewegung, sein Blick, habe ich natürlich viel mitgenommen und ich kann dadurch auch denjenigen, den Partner viel mehr verstehen.
Und Sami Molcho, wie gut sind Sie in der Küche?
Ich in der Küche? Wo ist das?
Das meint er nicht ernst, oder?
Er tut so. Ja, ja. Macht die besten Spaghetti.
Aber einfach, um Sie mal komplett vorzustellen. Sie sind eine erfolgreiche Gastronomin. Sie haben mit einem Catering-Unternehmen begonnen. Und ich glaube, Ihre Karriere hat sich dadurch ergeben, dass Sie Ihren Mann, einen weltberühmten Pantomimen, über Jahre begleitet haben. Und Sami Molcho, Sie mussten dann irgendwann die Entscheidung treffen. Sie waren überall in der Welt unterwegs und mussten sich entscheiden, ein Familienleben oder ein Bühnenleben zu führen. Können Sie sich an diesen Moment der Entscheidung noch erinnern?
Ja, das war keine, ich musste nicht, ich wollte. Das ist ein kleiner Unterschied, weil jede Tournee von mir war 3 zu 4 Monaten und fast jeden Tag in eine andere Stadt. Und mit dem ersten Sohn, sie haben gemerkt, Kinder sind keine Koffer, man kann sie nicht mitschleppen. Und zu kommen nach 4 Monaten, dann kommt plötzlich ein vollkommen anderes Wesen dir entgegen. Und das war für mich die Entscheidung, ich habe im Prinzip Familienleben oder Kinder spät angefangen. Und ich wollte es erleben. Das ist eine von den schönsten Sachen, die es gibt, das mitzuerleben. Und dann bin ich ausgestiegen, wo die Leute haben das nicht verstanden. Ich habe volle Häuser überall. Und ich habe gesagt, nein, ich mache Abschiedstournee, ich möchte mit der Familie, ich möchte die Kinder. Und ich genieße es.
Ja, Sie sind dann ans Max-Reinhardt-Seminar in Wien gegangen, haben dort über lange Jahre eine Professur gehabt. Und Kaya Molcho, über Ihre Geschichte, als Sie dann für sich dieses Catering-Unternehmen entdeckt haben, was war das für ein Moment?
Das war der Moment, wo ich natürlich, die ersten sieben Jahre auf Tournee. Ich konnte damals nicht schwanger werden. Ich weiß heute warum, weil es war nicht die Zeit. Wir waren von Hotel zum Hotel, von Stadt zu Stadt.
Das Leben
und man hat
auch
nichts entdeckt. Das wäre einfach psychologisch war das nicht die Zeit, ja. Dann kamen die Kinder und für mich war das selbstverständlich, dass ich zu Hause bleibe. So lange gewünscht, Kinder zu haben. Und für mich war klar, wenn ich mehrere Kinder habe, möchte ich gerne zu Hause sein. Ich möchte sie erleben. Genau wie Sami gesagt hat, es ist eine Entscheidung. Für mich war die Entscheidung, da zu sein. Ja, und dann bei dem vierten Sohn oder bei dem dritten Sohn schon, fing schon an zu sagen, okay, irgendwas daneben möchte ich schon machen. Und ich habe immer gerne gekocht, ich habe immer Feste gefeiert. Für mich war Kochen ein gemeinsames Dasein. Und ich habe angefangen schon die Feste für die Kinder, Bar Mitzwa, Feste für Freunde. Und so fing ich an eigentlich bei einer Freundin, die mich gefragt hat, machst du mir ein Fest? Fing ich an, das erste Mal Catering für 200 Leute. Damals habe ich noch in der Küche gearbeitet und alles gemacht, fast Scheidung. Kühlschrank war nichts mehr da. Auf jeden Fall, so fing das an mit dem Catering.
Sie führen beide erfolgreich ein Unternehmen. Wer von Ihnen kann denn besser mit Zahlen umgehen?
Mit was?
Das macht er immer, das ist seine Masche, oder?
Das.
Er kann nicht kochen, er kann keine Zahlen.
Eine sehr einfache Antwort.
Mit Zahlen?
Jahrelang ein Manager, der das alles gemacht hat, der mit ihm 30 Jahren unterwegs war und bis heute sein Manager ist. Und bei uns, in unserer Firma, macht das einer unserer Söhne, der Ilan.
Ja, Sie sind ein richtiges Familienunternehmen und gewachsen. Sie haben das entwickelt aus einem Catering-Unternehmen heraus, inzwischen mehrere Restaurants. Mhm. Welche Hürden gab es denn am Anfang? Sie haben nämlich Psychologie und Philosophie studiert.
Du, ich glaube, wenn du mutig bist, ja, denkst du nicht so viel an Hürden. Ich sage immer, du bremst dich. Wenn du zu viel überlegst, machst du viele Sachen nicht.
Trotzdem wird es sie gegeben haben.
Bitte?
Trotzdem wird es sie gegeben haben.
Es gibt ein paar Ängste, ja, aber wenn du eine Basis hast, ja, wenn du denkst, okay, ich mache jetzt ein Catering, ich habe schon gewisse Erfolge gehabt, dann fängst du an mit einem Angestellten, dann 2 Angestellten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt dieses Risiko jetzt genommen habe von 100.000 Euros, ja. Ich habe langsam begonnen, ich habe langsam gesammelt, ich habe durch durch die Reisen wahnsinnig viel Dekoration von der ganzen Welt gebracht. Das heißt, ich habe etwas gemacht, was die anderen nicht hatten. Und deswegen war ich auch gefragt, wenn man was Besonderes will, nimmt man die Reihe beim Catering. Und so habe ich zuerst zu Hause gekocht, dann habe ich eine Küche bekommen von Freunden. Das war ein Networking. Und dadurch hat man mir auch die Angst weggenommen, weil der Erfolg war gleich da. Und so konnte ich langsam mich auch vergrößern. Größere Küche, noch ein Ofen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Nicht gleich zu viel machen. Und deswegen habe ich auch sehr wenig Hürden gehabt am Anfang.
Ja, Sie leben in Wien. In Wien gibt es alleine zwei Restaurants. Einmal das Tel Aviv Beach und dann gibt es noch das Neni am Naschmarkt, das erste Neni, aus dem sehr viele entstanden sind. Sami Molcho, wie oft gehen Sie denn in die Restaurants Ihrer Frau?
Wenn ich möchte gut essen, bleibt mir nicht übrig, weil zu Hause, ja, sie kocht von Zeit zu Zeit auch zu Hause, aber das ist klar. Na, ich komme nicht so oft, aber immer wieder selbstverständlich. Ich hätte gerne nur das Wort Neni.
Erklärt, weil erklären. Es sich zusammensetzt, ja, bitteschön.
Das sind die Initialen von den vier Söhne.
Ja.
Und
sagen
Nuriel,
Sie mal die Namen.
Elio, Nadiv und Ilan. Und die erste Überlegung war nach dem Geburtssystem sozusagen.
Was wäre dabei rausgekommen?
Nein.
Nicht gut.
Und das war keine gute. Und da haben die Kinder unter sich verzichtet auf den Ehrenplatz nacheinander. Und dadurch ist das Neni geworden.
Sie sind erfolgreicher Pantomime im Radio, eine echte Marktlücke. Wir könnten jetzt ein 2-Stunden-Programm bekommen, aber ich glaube, da hätten die Hörer jetzt nicht viel davon. Aber Sie haben natürlich auch die Körpersprache entwickelt.
Also nicht in Ihre Sendung, aber ich bei manchen Sendungen wahrscheinlich 5 Minuten Ruhe werde.
Können wir alle ganz gut brauchen. Ja. Und Sie haben das auch unternehmerisch entwickelt, eben auch die Seminare, die Sie zum Thema Körpersprache halten. Gab es Stellen, gab es Hürden für Sie, wo Sie sich Hilfe suchen mussten bei dem Aufbau eines Unternehmens?
Es ist kein Unternehmen. Also Chaya hat ein Unternehmen, das ist mit mehreren Leuten und komplex. Ich bin allein. Und ich muss eine Sache, dass die Unterscheidung zwischen Pantomime und Körpersprache. Pantomime ist eine Kunst. Die hat andere Gesetze auf der Bühne. Körpersprache ist Bewegungen, dass jede Person am Alltag machen kann, ohne besondere Übungen. Das Problem ist Erziehung.
Was sagt ein Handschlag alles aus? Wir haben uns heute Morgen auch die Hand gegeben.
Ich analysiere nicht dauernd jede Bewegung und so weiter. Aber wenn man jetzt den Handschlag nimmt, ja, die Frage ist, wie führt er die Hand? Mhm. Es gibt das Gelenk. Drückt er der andere hinunter? Es heißt, als eine dominante Person, du versuchst die Macht. Ist der Hand rüber auf die andere Hand ist wieder eine Dominant. Manche Leute ziehen die Wurzel von der Finger zurück. Das heißt, es gibt einen leeren Raum zwischen beiden Händen. Und das heißt, Minimum Kontakt, das heißt, es hält sich zurück. Nicht so schnell persönlich werden. Und das sind so viele kleine Signale, die gibt der Raster von dieser Person. Und wie soll ich mit ihm kommunizieren?
Verrät schon so viel. Sie haben das auch analysiert bei Politikern. Sie können auch sagen, was die Raute bei Angela Merkel zu bedeuten hat, nämlich?
Selbstverständlich. Die Raute, erstmal, sie ist wie ein Keil. Egal in welche Richtung es geht. Es heißt, es ist wie ein Keil, das sie durchmacht und alles, was ihr entgegenkommt, führt beide Arme vom Körper weg. Es ist wie ein Schiff, der ein Eisbrecher, der versucht durchzugehen. Sie ist ehrgeizig, sie weiß, was sie will, ja, und sie lässt das nicht an ihr als Person gehen.
Ja, und Sie, es ist ganz interessant, gerade Chaya Molcho zu beobachten, wie Sie Ihren Mann beobachten. Das ist wahrscheinlich etwas, was Sie nicht zum ersten Mal hören, oder?
Nein, aber es ist immer wieder interessant, ja. Und immer wieder trifft er genau den Punkt und immer wieder bin ich begeistert. Sind das ist ja die Ehe, 40 Jahren.
Absolut, ja. Wann ist Hochzeitstag bei Ihnen?
Jetzt, 21. Juli.
Und was haben Sie geplant? Gibt es was Besonderes?
Noch gar nichts. Wir werden es spontan entscheiden.
Bei Ihnen fällt auf, Sami Molcho, es gibt auch viele Videos bei Ihnen, wo Sie auch viel über die Körpersprache erklären. Sie sind dann immer sehr korrekt und in Ihrer Art. Sie haben ja auch eine Tänzervergangenheit. Ist Ihnen das ganz besonders wichtig? Sind Sie ein Perfektionist?
Nein. Ich weil ich weiß nicht, was perfekt ist. Nur subjektiv wollte ich das, was ich mache, in Einklang mit meiner inneren Stimme. Und das ist wichtig, weil perfekt für eine Sache gibt es nicht. Dass alle diese Begriffe und Werte sind immer subjektiv. Eine Schokolade auf meiner Hose ist Schmutz, im Mund von meinem Sohn ein Delikatesse, in sich nur Schokolade. Also wenn ich mit Herz und das, was ich tue, ein bist, dann ist das perfekt für mich.
Wie haben Sie Ihre Körpersprache vielleicht, Chaya Molcho, auch angepasst durch das Wissen Ihres Mannes? Was haben Sie da übernommen aus all den Kursen, die er auch hält und die Sie vielleicht auch, wovon Sie gehört haben, was einer Körpersprache hilft, eben auch deutlich zu sein?
Ich glaube, dass auch im tagtäglichen Leben, auch mit Sami zu leben, der wirklich sehr sensibel für Körpersprache ist. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. In der Garderobe, wir haben eine kleine Garderobe und wenn er drinnen ist und ich drinnen bin, werde ich immer respektieren, nicht an ihn vorbeizugehen, ja? Also ich werde immer schauen, seine Signale, kann ich jetzt vorbei, kann ich nicht? Also viele Kleinigkeiten macht das Ganze aus, um gut auch miteinander, mit Partner, mit Eheleute, mit deinen Führungskräften, ja? Wirklich die Signale wahrzunehmen. Und wenn du das nimmst, hast du schon sehr viel gewonnen in der Körpersprache.
Weil die Körpersprache ja die erste Kommunikation ist, ja. Das Nonverbale. Auch ja. Darüber sprechen wir heute Vormittag noch. Sie sind seit 40 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben Sie sich in Bremen. Ihre gemeinsame Verbindung liegt aber woanders, nämlich
Tel Aviv.
Sie stammen beide dort her. Wie war der Moment, als Sie sich kennengelernt haben?
Fragst du mich oder Sami jetzt?
Wer möchte erzählen?
Wie war der Moment? Ich meine, der Moment eigentlich nicht durch mich, durch meinen Vater. Mein Vater hat den Sami im Flugzeug kennengelernt. Ganz kurze Geschichte, er hat ein Bild gesehen, Sami hat gesagt, wow, die möchte ich kennenlernen. Und einen Tag später war er da. Verbunden hat uns der Sechstagekrieg. Das war genau zu Sechstagekrieg, wo wir die einzige israelische Familie in Bremen damals waren. Und Sami am nächsten Tag schon mit uns saß, nach seinen Aufführungen zu Hause. Und das war die Verbindung zwischen Israel, Tragödie eigentlich. Und das war die erste Begegnung.
Haben Sie den Krieg gemeinsam dann verfolgt, die Nachrichten?
Noch mehr als das. Ich habe gerade inszeniert in Bremen. Und nach Israel, selbstverständlich, jeder Israeli wollte zurück seinen Dienst machen.
Ja.
Nur der Platz am Flugzeug, nur El Al ist geflogen nach Israel, hat eine gewisse Prioritäten. Ärzte, Offiziere und so weiter. Muss warten, wann kriege ich einen Platz. Nach jeder Inszenierung, selbstverständlich, ich war bei der Familie, dort zu hören, was passiert, was da, wo da der Kontakt. Und da sind wir ein bisschen näher gekommen.
Ja, Israel hat vor kurzem den 70. Geburtstag gefeiert. Richtig. Sami Molcho, Sie müssen ein 10-, 11-jähriger Junge gewesen sein an der Staatsgründung am 14. Mai 1948.
Kann ich alles gut. Haben Sie die Bilder? Nicht nur in Erinnerung, auch in das richtige Erleben, das war unglaublich.
Welche Erinnerung haben Sie?
Das Explosion von Freude für die Leute, ein Traum, die viele Leute aber nicht geglaubt. Es waren alle Geschäfte plötzlich frei. Alles umsonst hat man den Leuten gegeben, Restaurants, man hat getanzt auf den Straßen, man hat uns mit Busse und Lastwagen überall in Israel gefahren und es ist unser Land.
Ja, man merkt gleich, mit welcher Energie Sie bei diesem Thema sind.
Und gleichzeitig hat angefangen der Krieg und der Kampf, also das war plötzlich eine Mischung zwischen Krieg und Freude, die gleichzeitig mit den Nachrichten gekommen sind.
Was sich im Nahostkonflikt immer weitergetragen hat, die Idee war ein Schmelztiegel. Und jetzt ist natürlich auch die Spaltung immer weiter ein Thema. Auch ultraorthodoxe, dann arabisch-palästinensische. Inwiefern, Sie haben Familie auch in Tel Aviv, inwiefern nehmen Sie das aktuell wahr, diese extreme Spaltung auch dort in der Gesellschaft?
Ja, selbstverständlich nehmen wir das wahr, weil die ganze Familie lebt heute noch in Israel und ich habe auch eine Cousine, die Kinder hat und Familie, die ihre Kinder auch zum Militärdienst geschickt haben. Meine Cousine hat ihren Freund im Krieg verloren, damals beim Sechstagekrieg. Also man erlebt das tagtäglich und man versteht beide Seiten, die palästinensische und auch die Mütter, die ihre Söhne auch in Israel verlieren, ja. Und in Israel, wenn du heute kommst, ein faszinierendes Land, aber du spürst immer die neurotische, die Ängste, du spürst es in der Luft, ja. Wobei ich wirklich ein Tel Aviv, ein Israel-Fan bin. Wir fliegen auch dreimal in einem Jahr. Aber das spürt man sehr, sehr deutlich.
Ist es von Ihnen auch ein Traum, auch dort ein Restaurant zu eröffnen?
Niemals, weil dort möchte ich nur Urlaub machen, natürlich meine Familie. Ich kann nicht in jede Stadt keinen Urlaub machen. Also das ist meine Heimat und da möchte ich Strand, Familie, Essen und nicht arbeiten.
Das ist der Ruhepol. Wir wollten über die Krisen im Leben sprechen, denn die gab es auch. Und Chaya Molcho, Sie sind sehr offen damit umgegangen, haben gesagt, nach der Geburt Ihres vierten Sohnes, da gab es eine große Krise in Ihrem Leben. Wie sah die aus?
Ja, ich glaube, der Sami hat mich als Mädchen kennengelernt. Ich war 17 und natürlich
du entwickelst dich. Er ist 18 Jahre älter?
Ist 18 Jahre älter. Und wir waren wirklich 7 Jahre Tag und Nacht zusammen. Dann kamen die Kinder und das war natürlich eins hintereinander. Jede 1,5 Jahre wieder. Ich war eigentlich schwanger 6 Jahren. Und nach dem 4. Geburt war wieder dieses Freiheitsbedürfnis, ja. Ich war jung, ich sah gut aus. Sami war immer noch viel unterwegs durch die Körpersprache. Und für mich war das die Zeit, jetzt wieder mal auszuleben, ja, rauszugehen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich auch sehr oft mit Sami darüber gesprochen habe. Ich habe mich auch verliebt damals. Und das war auch eine sehr intensive, schöne Zeit. Und trotzdem in meinem Inneren wusste ich, dass Verliebtheit ist schön, aber Sami ist meine Basis. Und ich habe das Glück gehabt, dass der Sami dafür Verständnis hatte, weil wir immer offen darüber geredet haben.
Das war, glaube ich, schon zu Beginn Ihrer Beziehung so. Sami, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Aber ich glaube, Sie haben, als Haya sich dann entschlossen hatte, zu Ihnen zu ziehen, erstmal gesagt, geh doch erstmal raus, geh in die Welt. Und Sie waren ganz erstaunt und dachten, jetzt will er mich wegschicken. Was war das für eine Situation?
Im Gegenteil, ich wollte Sie gewinnen, weil es ist schön, wenn jemand steht auf seine eigenen Beine und nach den Entscheidungen, ja, das möchte ich mehr oder das ist für mich wertvoll. Der Problem, die Idealisierung, dass man steckt alles in einen Punkt. Ich möchte nicht alles erfüllen. Ist zu anstrengend. Ich kann vieles erfüllen. Die Frage ist, ist das Basis, Bausteine, genug, was ich anbiete? Andere Sachen? Kann sie woanders erfüllen oder ich kann woanders. Das ist nicht diese falsche Form von offene Ehe, sondern gibt's Bedürfnisse, dass ich finde, das ist schön, wenn man merkt, der Partner kann das auch woanders erleben.
Und dennoch ist es relativ ungewöhnlich, dass die Frau zu einem kommt und sagt, Mensch, ich möchte mich wieder verlieben und jetzt bin ich verliebt in einen anderen Mann. Wie sind Sie damit umgegangen?
Kein Problem. Weil, wie gesagt, ich bin da für Sie, wenn Sie kommen mit Tränen oder wenn Sie kommen mit leuchtenden Augen. Also man teilt es auch mit.
Sie konnten aber nicht sicher sein, dass sie wiederkommt.
Habe ich nie der Sekunde gedacht, dass sie nicht wiederkommt oder dass ich vielleicht nicht wiederkomme. Weil die Frage ist, wie sieht man die Basis und Familie? Familie ist ein Schrein, das ist ein Tempel, den man zusammenbaut, wo die Mitte der Kinder sind, Kultur, sozusagen Werte, die man einander gibt. Das ist nicht nur der Dauer Verliebtheit, weißt du, mit Schmetterlinge im Bauch.
Wenn das vergeht wieder. Mhm. Sie sagen, es hat auch viel mit Würde zu tun und da habe Ihr Vater Sie sehr geprägt. Inwiefern hat Ihr Vater Sie bei diesem Begriff Würde geprägt?
Sehr, weil er kommt von alter spanischer Familie. Und Würde ist etwas, eine Säule, die in dir muss sein. Sozusagen, steh zu deinen Begriffen, zu deinen Werten. Also nicht beeinflusst, immer von draußen. Das, was ich meine, man oft in meinen Seminaren spricht man authentisch sein. Und ich sage, authentisch sein ist nicht immer der gleiche zu bleiben. Authentisch sein ist, innen und außen in Einklang zu bringen.
Bei sich zu sein.
Und das ist irgendwo meine Würde.
Ja, aber wie hat Ihr Vater Sie dahingehend geprägt? Was hat er Ihnen vermittelt? Die Erziehung ist ja so wichtig, das ist ja die Basis.
Ich kann das nicht auf eine besondere Sache. Das war seine Einstellung. Mein Vater hat gelebt bis 98 Jahren. Er war immer gerade. Er war immer in sich.
Das sieht man bei Ihnen auch.
Ja,
die
danke.
Gerade Körperhaltung.
Ja, ja, nein, es ist etwas in sich ruhen. Wissen, was sind meine Begriffe? Was will ich? Wo wachse ich? Und nicht, welche Bäume sind neben mir mit wie viel Blättern. Was geht mir das an? Ja.
Lässt sich das sagen bei der nonverbalen Kommunikation? Wie viel passiert nonverbal und wie viel verbal?
Also es geht in Prozente, dass man sagt, immer 80% und das. Wir müssen eine Sache verstehen. Die erste Information, dass wir bekommen und unsere Sinnesorgan, das wir haben, ist das Auge. Danach kommen das Hören, danach kommen das Riechen, danach kommen das Schmecken und so weiter. Es heißt, der Maximum Information kriege ich mit den Augen. Der erste Eindruck, das ich habe, ist über die Augen. Jetzt, unser System ist so, dass das alles schnell, muss man schnell schätzen. Was sehe ich? Gefährlich, nicht gefährlich, gut oder anders. Alles, was kommt danach, ja, es ist bestätigen oder abbauen.
Ist es denn an diesem Spruch, der erste Eindruck täuscht nicht, ist da wirklich dann was dran?
Nein.
Weil?
Weil der erste Eindruck basiert auf eine bestimmte Erfahrung, die wir haben. Es heißt, plötzlich kriegt man andere Schichten. Weil der erste Eindruck ist schnell. Manchmal muss man Kurskorrektur machen. Und dann entdeckt man, hinter dieser Fassade gibt es etwas anderes, die sich noch nicht entfaltet hat.
Ja.
Darum ich sage, er ist da. Die Frage ist, kann ich das abbauen oder ergänzen durch Korrekturen?
Sie geben jetzt viele Seminare. Was hat sich denn entwickelt in Sachen Körpersprache? Welche Anfragen bekommen Sie aktuell, die Sie früher vielleicht nicht bekommen haben? Gibt es auch da eine Entwicklung?
Es gibt sehr viel. Erstmal die Position von Gefühle. Weil man hat Gefühle früher weggeschoben. Wenn man heute versteht, dass was uns bewegt, sind nur Gefühle. Deswegen das Wort Emotion kommt von Motion. Emotion,
die
in Bewegung setzen. Gefühle sind nicht Störung, sondern Gefühle ist der erste Überlebeninformation. Hunger, Angst, Durst, Schmerz. Diese Signale kommen zum Gehirn. Der Gehirn schnell muss entscheiden, welche Bewegung mache ich. Fakten sind nicht dynamisch. Fakten, meine Beziehung zum Etwas ist ein Gefühl. Und eine Beziehung ist mit der Sache gleichgültig.
Heißt also auch in der Körpersprache ist das mehr und mehr Thema, weil man Emotionen früher eher verdrängt hat und jetzt lässt man sie eher zu?
Ja, aber nicht Explosion und so weiter, um zu verstehen, sie haben einen Sinn, Kommunikation und Beziehung geht über. Nur, durch die Erziehung haben wir das Problem. Die Erziehung, das populärste Wort in Erziehung ist Nein. Es heißt mehr hemmend, um uns als Zahnradsystem zu bauen. Jetzt, was die erste Frage, dass ich den Teilnehmer sehe, nicht was du sollst machen, was hemmt dich, das zu machen? Ein Feindbild im Gehirn durch Erziehung, sprich nicht mit Leuten, sprich nicht mit Fremden, das sind dauernd Hemmungen. Sag, was hemmt mich, das musst du dich beschäftigen, weil ich kann dir nicht erzählen, mach dich offen, solange dass du im Gehirn Feindbilder hast.
Da haben sich also die Fragestellungen gewechselt. Chaya Molcho, Sie haben auch neue Projekte, denn Sie eröffnen jetzt ein neues Restaurant. Sie haben schon Restaurants in Österreich, in der Schweiz, in München gibt es eins. Und jetzt, wo entsteht das nächste Restaurant?
Ja, wir haben auch in Hamburg, Gott sei Dank, weil ich liebe Hamburg. Mein Bruder lebt ganz in der Nähe in Bremen. Ja, es ist Köln, kommt jetzt in einem Monat. Und ich fliege jetzt nach der Sendung, fliege ich gleich nach Mallorca. Mallorca eröffnen wir in Port de Soler. Wunderschön auf einem Hügel. Du siehst die Schiffe drunter, traumhaft, ein bisschen 60er Jahren, passt auch die Musik zu uns. Wunderschön eingerichtet. Und da fliege ich jetzt hin. Also das ist jetzt die nächsten Objekte. Dann kommt Paris und Amsterdam. Mhm. Alles dann noch in diesem Jahr.
Ich glaube, Sie haben mal gesagt, Sie bekommen sehr viele Vorwürfe, dass Sie viel in den Medien auch zu hören und zu sehen sind. Aber Sie sagen einfach nicht ab. Ist das korrekt, wenn Sie eingeladen werden?
Nein, es ist, wir sagen das natürlich nicht ab. Und es ist normal. Ich meine, wenn du eine Geschichte auch hast, ja, und bei uns ist das ja nicht nur ein Erfolg, sondern Erfolg mit Geschichte, sind natürlich Leute interessiert, die Geschichte dahinter. Und wir sind auch vor allen Dingen zu viert. Bei uns, Nanny, sind die Jungs
zusammen eingeladen. Jungs.
Und man hat immer wieder Interesse, wo wir in Zeitung. Aber das ist eben halt unsere Schicksal.
Inwiefern, nein, Sie können jetzt beide auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, inwiefern spüren Sie dann auch die Neider?
Es gibt immer Neider, das ist egal. Bei jeder, wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber ich finde, was wir vorher gesagt haben, ich muss nicht überall sein. Weil das Wachsen in das, was wir tun, ist in sich, von mich hinaus. Und nicht, dass ich irgendwo Präsenz in jeder Society-Ereignis und so weiter. Das ist nicht das, was uns bringt.
Das ist die Wahrnehmung von außen.
Ja, aber Neider gibt's immer, aber das ist ihre Problem, nicht meine. Ich liebe Menschen und ich versuche nicht sozusagen jemanden zu ärgern. Ja.
Gibt es etwas wie eine Philosophie, die Sie in sich tragen, wo Sie sagen, das ist unsere Botschaft?
Oh, ich, eine Philosophie, das Botschaft. Ich glaube, dass wirklich, dass das, was wir sind, ja, oder das, was wir sprechen, heute auch mit dir, ist das nicht gespielt. Es ist so, wie wir leben, ja. Und genauso wie beim Restaurant. Die Familie ist dort, ja. Wir empfangen unsere Gäste, ja. Wir sind ein Familienbetrieb. Wir sagen auch nicht Sätze, komm zu uns nach Hause, bevor ihr nach Hause kommt, wenn wir das nicht auch spüren. Und ich glaube, wenn du das auch lebst, nehmen das die Leute auch sehr positiv an. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Nicht irgendwas zu sagen, was du nicht fühlst.
Wobei man kann natürlich...
Von meiner Seite, ja. Verzeih mir, wenn ich... von meiner Seite, die Botschaft ist, der andere zu akzeptieren, so wie er ist, und nicht versuchen, ihn zu ändern. Ich versuche auch in meinen Seminaren nicht Menschen zu ändern. Ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber mach dich bewusst, was du sendest. Ist es das auch, was du willst, oder sendest du falsch?
Ist dieses Bewusstsein vielleicht auch in einem hektischen Alltag mehr und mehr verloren gegangen?
Ja. Wer schnell fährt, verliert der Landschaft, sagt man.
Und Chaya, Sie haben gerade gesagt, Sie sind auch überall in Restaurants vertreten. Mhm. Jetzt kommt das Nächste dazu. Es gibt schon einige. Man kann natürlich auch nicht überall sein. Wie strukturieren Sie sich dort?
Indem wir fantastische Mitarbeiter haben. Wir haben Schulungszentrum. Wir sind zu viert. Also einer ist fast überall irgendwo. Und die Firma wird größer und du hast immer bessere Leute, die du einschulst, die Philosophie auch zeigst. Und das ist eigentlich der Erfolg. Auch loszulassen, Vertrauen zu geben, dass jemand andere dich genauso gut vertreten kannst, wenn du sie gut einschulst und wenn du sie gut behandelst.
Und wir sprachen eben am Rande und da kam auf, dass ein Hobby von Sami Molcho das Reparieren ist. Was reparieren Sie denn gerne? Ungewöhnliches Hobby.
Ja, es hat angefangen auch mit den Kindern. Immer kaputte Spielzeuge, das oder anders oder zu Hause. Heute, man kann nicht einen Elektriker oder einen Techniker nehmen wegen einer kleinen Sache. Er will nicht kommen. Er will nur große Sachen. Dann musste ich versuchen, ich sage, irgendwo gibt's ein System da. Such das System, versuch zu reparieren.
Also Sie sind ein Tüftler im Grunde, ist er das?
Ja.
Er ist nicht nur ein Tüftler, er hat diese Disziplin, nicht aufzugeben.
Und ich habe
ja?
die Geduld, wenn ich die Zeit habe, dann habe ich die Geduld zu suchen, die Sachen. Das Schöne ist mit meinen Kindern, wenn das Spielzeug war kaputt, es heißt, entweder war kaputt oder Batterien waren leer. Deswegen haben sie die Ausdruck gebaut. Papa, kannst du das batterieren?
Also das hat Sie geprägt. Inwiefern konnten Sie denn für Ihre Kinder da sein, wobei Sie ja ganz viel unterwegs waren? Sie waren immer auf Reisen, Sie waren als Pantomime weltweit gefragt. Kommt dann irgendwann, ich glaube, Sie sind jetzt 81, kommt irgendwann das schlechte Gewissen hoch, dass man nicht genug für seine Kinder da sein konnte?
Also schlechte Gewissen habe ich nie gehabt. Das war eine Entscheidung. Ich möchte erleben und leben mit den Kindern. Und ich bin ausgestiegen mit Ausverkauf der Häuser und so weiter. Ich sag, okay, das habe ich schon erlebt, jetzt möchte ich was anderes. Die Professur, die ich genommen habe, hat mir den Vorteil gegeben, mindestens 3 Monate am Jahr war Freizeit in den Universitäten. Diese Monate habe ich keine externe Sachen genommen. Ich war rund um die Uhr mit Familie. Und so weiter. Und das war schön.
Das war die intensive Zeit.
Sehr intensiv.
Einfach da sein für Sie.
Und jetzt macht es den Eindruck, dass jetzt, Chaya Molcho, Sie richtig durchgestartet sind mit Ihrem Unternehmen. Mhm. Muss dann der Mann kürzer treten?
Ja. Er muss kurz, das ist ganz klar, wir würden uns lügen. Ich war damals jeden Tag zu Hause. Jetzt, wenn er den Kühlschrank aufmacht, hat er nicht mehr das, was er früher hatte.
Muss er ins Restaurant kommen.
Dann kommt er ins Restaurant und wir haben ihn sehr gerne im Restaurant. Ja, es hat sich sehr viel geändert. Ich bin sehr viel unterwegs. Wir haben jetzt auch ein Kochbuch in Tel Aviv geschrieben, das Tel Aviv bei Nanny. Wir waren 1 Monat in Tel Aviv. Wir haben 20 Personen. Es nimmt Zeit, ja. Und ich habe das Glück, genau wie wir gesagt haben, Partnerschaft ist auch tolerieren und gönnen. Und deshalb gönnt mir jetzt meine Zeit. Und deswegen... Genau wie gesagt, wir haben kein schlechtes Gewissen. Es ist so, wie es ist jetzt momentan. Und wenn ich wieder mehr Zeit haben werde, dann werde ich wieder kochen zu Hause, da sein. Es kommt auch diese Zeit wieder.
Ihre Wurzeln liegen in Israel. Sie sind bekannt geworden eben mit der israelischen Küche. Mhm. Ist es auch eine koschere Küche? Ich glaube nicht.
Nein, wir sind überhaupt nicht orthodox. Ich esse auch sehr gerne Prosciutto. Nein, die israelische Küche kann ich ganz kurz beschreiben. Das ist eine Sammlung, eine Weltküche. Weil damals kamen alle Juden nach Israel, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jeder jede Stamm, jede, ich bin rumänische Abstammung, ja. Ich habe die rumänische Küche kennengelernt. Sami spanische Abstammung. Also jedes unserer Neighborhood, Nachbarschaft war die Welt. Und diese Inspiration der Mütter, der Väter haben wir kombiniert mit der Sonne, mit der mediterrane, orientalische, palästinensische, libanesische Küche zusammen. Und das wurde dann diese israelische Küche. Ich kann dir ein Beispiel sagen, Falafel. Gibt es Falafel mit Kichererbsen? Heute adaptiere ich das, ich mache das mit Popcorn und Mais. Also diese Kombination macht die israelische, mutige israelische Küche, die also eigentlich sehr, sehr gefragt ist jetzt momentan.
Der Traum vom Schmelztiegel Israels flammt da in der Küche auf.
Genau.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute, Chaya und Sami Molcho.
Eins gehört.